Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fußballfrequenz. Mein Name ist Nick Kassner. Das heutige Thema der Folge beschäftigt sich mal wieder mit Fanrechten im weitesten Sinne. Denn eigentlich geht es um Bürgerrechte, um Datenschutz, um ganz einfache und elementare Rechte. Dass ausgerechnet Karlsruhe da positive Signale sendet, man ist es aus der Stadt ja gar nicht mehr gewöhnt. Solidarische Grüße gehen raus an die Karlsruher Fanprojektmitarbeiterinnen. Hier sei nochmal auf die Folge 195, wir werden nicht gegen Menschen, die uns vertrauen, aussagen, verwiesen. Und an die beiden Ultras, die ohne konkrete Beweise ins Gefängnis sollen. Doch am 1. Oktober 2024 ist endlich passiert, worauf vermutlich sehr viele schon sehr lange gewartet haben. Ich hatte zum Beispiel in meiner Zeit als Fanbeauftragter von Borussia Neunkirchen, und das ist lange her, mal das Vergnügen, vor einem Derby diverse Stadtverbote für Fans eintrudelten. Komischerweise auch für welche, die man gar nicht in der Kategorie C zuordnen konnte. Schon damals sagte mir ein Zivi, es müsste halt mal jemand bis vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Meine heutige Gästin hat das zusammen mit vier weiteren KlägerInnen und der GFF, Gesellschaft für Freiheitsrechte, getan. Was genau ihr Problem mit der Datei Gewalttäter Sport ist, was konkret für verfassungswidrig erklärt wurde und wie es weitergehen könnte, darüber spreche ich mit Stefanie Dilber. Herzlich willkommen, Stefanie.
Hallo, lieber Nick.
Für alle, die Stefanie nicht kennen, sie ist Ehrenrätin des TSV 1860 München. Eine ausführliche Vorstellung und ihren Werdegang als Fan könnt ihr in Ausgabe 38, verdammt ist das lange her, dieser Frequenz hören. Um alle Hörerinnen abzuholen, bringe ich erstmal hier kurz die Basics rein. Vielleicht mal noch kurz etwas zum Kontext zur Datei Gewalttäter Sport. Die Datei besteht seit 1994. Seit 2006 beteiligen sich damals aufgrund der WM alle Bundesländer und die Bundespolizei aktiv an der Datei. Seit der Rekordzahl von 13.102 Eintragungen im Jahr 2011 sind die Zahlen kontinuierlich rückläufig. Ende 2023 waren noch 5.712 Personen in der Datei eingetragen. Im Zusammenhang mit der EM dieses Jahr stand die Datei wieder im Mittelpunkt medialer Berichterstattung, da mehr als 700 ausländische Fans kurz vor Beginn der EM neu eingespeichert wurden. So viel mal zur grundlegenden Einordnung. Auf das genaue Urteil selbst und etwaige Auswirkungen werden wir sicherlich im Laufe der Sendung kommen. Wäre die Frage, Stefanie, wie hast du erfahren, dass du in der Datei bist?
Tatsächlich weiß ich nicht, ob ich in der Datei Gewalttäter Sport gelandet bin, das vorneweg. Ich weiß nur, dass ich in der Informationsdatei Fußball des Polizeipräsidiums München, also der bayerischen Polizeibehörde, gelandet bin. Ob da Daten weitergegeben worden sind, weiß ich nicht. Ich habe da keine Anfrage gestellt. Es war 2016, kamen die Nachrichten aus Hamburg, glaube ich, da hat es damals angefangen. Da kam die Information, dass in Hamburg eine eigene Datenbank betrieben wird, in der Fußballfans gespeichert werden, beziehungsweise Daten von Fußballfans gespeichert werden, die womöglich gewaltbereit sind. Daraufhin kamen mehrere Anfragen in die Landesparlamente, ob es dort auch Datenbanken gibt. Und unter Fußballfans eben wurde dann auch viel diskutiert, was rechtens ist. Und es kam eben der Hinweis, man könnte doch einfach mal nachfragen bei der örtlichen Polizei, ob da Daten gespeichert sind über eine Person. Ich habe das dann eben gemacht. Ich habe mich ans Polizeipräsidium München gewandt, habe gefragt, ob dort Daten über mich in einer Datenbank gespeichert sind und habe daraufhin 2017 die Antwort, dass Daten von mir in der Informationsdatei Fußball gespeichert wurden.
Okay, ich habe gelernt bei dir, dass da nicht nur Daten gespeichert wurden, sondern du hast das ja scheinbar richtig, also du hast ja richtig was nach Hause geschickt bekommen.
Ich habe die Anfrage beim Polizeipräsidium München gestellt und ein paar Wochen später kam dann die Nachricht, dass die Informationsdatei Fußball über mich folgende Eintragungen aufzeigt: Vereinszugehörigkeit TSV München von 1860, Fangruppenzugehörigkeit Löwenfans gegen rechts, Lichtbilder ja, Personenbeschreibung nein. Und der schöne Zusatz: Zusätzlich sind 38 besuchte Sportveranstaltungen aufgrund einer Zurechnung zu gewalttätigen Gruppierungen oder deren engerem Umfeld erfasst.
Als ich das gehört habe, das hast du ja auch im Deutschlandfunk erzählt, war ich etwas, ehrlich gestanden, etwas perplex, denn ich frage mich, wer hat das gezählt, wann wurde das gezählt und vor allem dieselbe Frage hast du dir ja auch gestellt, wie kommt das in diese Datei rein? Für mich meine einzige Erklärung, die mir schlüssig erscheint, ist, dass das die Zivi-Cops, also Zivilpolizisten sind, die ja bei jedem Fußballverein so unterwegs sind. Mhm. Konntest das aber nicht verifizieren, oder? Wie diese Einträge in diese Datei kommen, das konnte man nicht ableiten aus dem, was du zugestimmt
hast. Tatsächlich nicht, ganz genau. Aber ich habe eben für mich, vor meinem geistigen Auge hatte ich eben auch die Idee, dass die szenekundigen Beamten in dem Auto sitzen vorm Eingang und Strichlisten führen, welcher Fan ins Stadion geht, mit wem er spricht oder dergleichen. Wahrscheinlich läuft das mit Hilfe digitaler Medien ab, mit Aufzeichnungen, Kameras etc., Lichtbilder, Fotos, die gemacht werden, dass diese Auswertung im Nachhinein geschieht. Da ich ja nicht die einzige Person bin, über die Strichlisten in Anführungszeichen geführt worden sind. Einige Bekannte von mir haben auch eine Anfrage gestartet, haben auch eine Antwort bekommen. Tatsächlich war ich diejenige Person mit den wenigsten erfassten Sportveranstaltungen von den Personen, mit denen ich gesprochen habe. Und da waren jetzt tatsächlich nicht unbedingt Personen dabei, von denen ich wüsste, dass sie jemals Gewalt angewendet hätten im Fußball. Also insofern, ja, ist das schon eine schöne Arbeit, die da gemacht wird, die szenekundigen Beamten oder wer auch immer das dann macht, da leistet, ja. Also ich musste tatsächlich, bin so hin und her gerissen gewesen auch. Das muss ich jetzt lachen. Ist das jetzt lächerlich? Ist das dämlich? Oder einfach, ja, erstaunen, was da tatsächlich gemacht wird. Und wenn das jetzt schon im Fußballkontext ist, wenn das schon bei mir der Fall ist, über welchen anderen Personen, in welchen Zusammenhängen werden dann noch Strichlisten geführt oder Aufzeichnungen geführt? Also das hat mich dann schon ein bisschen auch so fassungslos gemacht.
Mhm. Hast du dich entschieden, dass du vor Gericht ziehst? Also, dass du das mal irgendwie überprüfen lässt, ob das alles so rechtens ist, was da geschieht?
Also, zunächst habe ich das so stehen gelassen. Ich habe eben auch, wie gesagt, keine Anfrage bei der CIS gestartet, in die ja die Datei Gewalttäter Sport verwaltet, weil ich mir einfach auch gedacht habe, habe ich jetzt einen Mehrwert davon, habe ich keinen Mehrwert davon, kriege ich da eine ehrliche Auskunft oder nicht? Nee, tatsächlich war mir das dann nicht, ja, war mir das relativ egal. Für mich war das generell dann einfach ein komisches Gefühl, Fußballspiele zu besuchen. Ich bin jetzt auch tatsächlich kein Fan von Länderspielen. Insofern betrifft es mich sowieso nur bei Spielen von 60 München. Und habe dann auch nicht weiter darüber nachgedacht, ob ich eine Löschung beantrage oder dergleichen. Tatsächlich kam es konkret auf, dass ich dann vor das Bundesverfassungsgericht gezogen bin, als die Gesellschaft für Freiheitsrechte eine Verfassungsbeschwerde gegen diese Datenbanken formuliert hat und Beschwerdeführerinnen gesucht hat oder eben ja auf mich zugekommen ist, ob ich da eben eine der Beschwerdeführerinnen sein möchte. Ja, und so kam dann der Kontakt zustande.
Mhm. Du hast jetzt Datenbanken benutzt, also die Mehrzahl. Mhm. Warum?
Mhm. Es betrifft ja nicht nur eine Datenbank, nicht nur die Datei Gewalttäter Sport ist davon ja betroffen, sondern sämtliche Datenbanken, die vom BKA verwaltet oder auch geführt werden.
Okay, ich hatte gerade eben nämlich überlegt, ob ich nachfrage, weil ich im Vorfeld der Recherche den Eindruck hatte, das bezieht sich auch nicht nur auf Fußballfans, sondern solche Datenbanken gibt es scheinbar auch noch für andere Personengruppen, also.
Davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus, ja. Es wäre wirklich lächerlich, wenn das BKA sich hauptsächlich auf Fußballfans konzentrieren würde. Ich gehe mal davon aus, dass das eher eine kleinere Datenbank ist jetzt im Vergleich zum Beispiel Terrorismus oder Rechtsextremismus. Und in den Fällen eben sage ich auch, das ist wirklich total auch sinnvoll, dass es da Datenbanken gibt oder organisierte Kriminalität. Und ich gehe davon aus, dass es da noch sehr weitere Dateien gibt, ja. Jetzt beispielsweise auch JournalistInnen betreffen oder AktivistInnen aus der linken Szene beispielsweise, UmweltaktivistInnen oder dergleichen, gehe ich einfach davon aus, dass es da auch Datenbanken gibt. Tatsächlich ist in der Verfassungsbeschwerde und auch vor Gericht nie von konkreten Datenbanken gesprochen worden, sondern immer allgemein.
Mhm. Genau, ich habe immer das System der Verbunddateien gelesen, was immer man sich darunter vorstellen muss.
Genau.
Was mich interessieren würde, ist das. Das hat sich aber jetzt nicht nur auf deine Datei in München oder für Bayern erstreckt, ne? Sondern.
Also, das ist wirklich eine ganz spannende Sache und das ist wirklich was ich auch noch nie vorher, mit dem ich mich vorher noch nicht auseinandergesetzt habe, so eine Verfassungsbeschwerde schon allein, weil so ein Beschwerdetext fürchterlich anstrengend zu lesen ist mit den vielen Verweisen und Fachbegriffen dergleichen, so dass wir alle froh sein können, dass es Medien gibt, die das in Kürze zusammenfassen. Aber natürlich habe ich mich dann auch, habe ich mir die Verfassungsbeschwerde zu Gemüte geführt, habe sie durchgelesen und bin dann eben draufgekommen, dass das BKA eine eigene Datenbank unterhält, eine Zentraldatenbank, in die nur Daten von Mitarbeitenden des BKA eingegeben werden können. Zeitgleich ist das BKA aber auch zuständig dafür, die Plattform zur Verfügung zu stellen für die sogenannten Verbundsdatenbanken, in die Polizeibehörden aus den einzelnen Bundesländern Daten eingeben können und auch abrufen können unter bestimmten Voraussetzungen. Also es sind zweierlei Systeme, die auf dem Prüfstand standen.
Um mal kurz euch diese Trockenheit beizubringen, das System der Verbunddateien wurde 2017 im Zuge der Novelle des BKAG, also Bundeskriminalamtgesetz, reformiert. Konkret stützt sich die Speicherung der Datei aus der Fußballszene auf § 18 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2 Nummer 1 IVM, was immer das heißt, § 29 wieder Bundeskriminalamtsgesetz, § 18 BGAG, also wieder Bundeskriminalamtsgesetz, ermächtigt letztlich dazu, Daten über Personen, die beschuldigt in einem strafrechtlichen Ermittlungsverfahren waren, zur weiteren Nutzung in einer Verbunddatei nach § 29 BKAG zu speichern. Und so kann man sich den ganzen Abend durch die Texte quälen. Genau, so viel zu dem Trockenen. Ihr wart zu fünft. Habt ihr euch persönlich getroffen?
Tatsächlich haben wir uns persönlich nicht getroffen, nein. Ich war auch die Einzige, die sowohl zur mündlichen Verhandlung im Dezember 2023 als auch zur Urteilsverkündung jetzt am 1. Oktober 2024 in Karlsruhe war.
Darfst du darüber reden, über diese mündliche Geschichte?
Ja, darüber darf ich reden, ja, durchaus.
Wie muss man sich das vorstellen? Ist das wie so ein übliches Strafverfahren? Also man steht da irgendwie vor so Geschworenen und die stellen einem Fragen und man beantwortet die? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist tatsächlich ganz anders im Bundesverfassungsgericht und total spannend. Schön, dass du das nachfragst. Auch wir kennen ja die Bilder aus dem Fernsehen von den Bundesverfassungsrichterinnen in ihren roten Roben, die da sitzen. Oben. Zum einen ist das eben das eine schon der Unterschied, dass es mehr RichterInnen sind als in jedem anderen Gericht. Und zum anderen ist es, ja, es ist ja kein Strafverfahren, es ist kein Zivilprozess, sondern es geht tatsächlich um die Verfassung. Sodass da eben auch so keine Fragen konkret dann eben zu Vorfällen gestellt werden, sondern es geht wirklich darum, zum einen zu prüfen, das war der erste Punkt, auch ist die Beschwerde zulässig, und dann eben auch um die einzelnen Inhalte, um die einzelnen Punkte, die angekreidet werden, die bemängelt werden von den BeschwerdeführerInnen. Ja, genau, aber nochmal zu der Szenerie. Eben unten im Saal sitzen dann die verschiedenen Personen, die geladen sind. Ich habe eben eine Terminladung auch bekommen. Das schaut dann wirklich ganz toll aus, wer da alles eingeladen ist. Da werden dann eben die verschiedenen Personen der Sicherheitsbehörden eingeladen. Natürlich die Nancy Faeser als Bundesinnenministerin, die war auch bei der mündlichen Verhandlung anwesend, saß dann auch klassisch auf der anderen Seite des Ganges, von den RichterInnen aus gesehen auf der linken Seite, während ich mit meinem Anwalt und dem Professor Matthias Becker, der die Beschwerde verfasst hat, saßen auf der rechten Seite. Dort saßen auch noch die Mitarbeitenden der Bundesdatenschutzbehörde. Ja, und dann waren noch ganz viele Personen da vom BKA, von den einzelnen Ländern, dann der Beauftragte der Regierung. Und frag mich nicht, wie viele andere Menschen aus verschiedenen Behörden, die eben dazu geladen worden waren. So waren die ersten 5, 6 Reihen schon besetzt und dahinter dürfen dann noch ZuschauerInnen Platz nehmen und auch die Presse haben. Eine Tribüne oben im Gericht. Ja, da war bei der mündlichen Verhandlung war der Saal gut besetzt. Es kommt auch nicht allzu oft vor, dass so mündliche Verhandlungen stattfinden. Ja, das ist eigentlich auch nicht die Regel. Insofern ist das schon was Interessantes, was auch das öffentliche Interesse anzieht.
Wie muss ich mir das dann vorstellen? Hat das dann den ganzen Tag, 2, 3 Tage gedauert? Also wenn die ganzen Menschen, die da eingeladen wurden, zu Wort kommen sollten oder befragt wurden nach ihrer, ja, wie auch immer, nach was sie da befragt wurden?
Ja, glücklicherweise waren das nur ein paar Stunden. Ich glaube, es hat um 9 angefangen und um 2 geendet, wenn ich mich recht erinnere. Und ich war da sehr froh, weil das alles eine fürchterlich trockene Angelegenheit ist. Die RichterInnen haben wirklich versucht, das zu komprimieren, auf wesentliche Fragen zu konzentrieren, was sehr angenehm war, fand ich. Also das war dann relativ kurz.
Und dann, also dann war das mündliche Ding rum. Also wusstest du dann schon ungefähr den Zeitraum? Also das Ding ist, man hat ja davon gar nichts mitbekommen. Also ich habe zumindest nichts davon mitbekommen. War das von Anfang an klar, dass man da vielleicht nicht so unbedingt die Öffentlichkeit gleich damit suchen möchte?
Tatsächlich nicht. Also ich denke, also die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die da auch die Medienarbeit betrieben hat, die das auch vorangetrieben hat, die das organisiert hat, und eben bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte war auch mein Anwalt, der mich vertreten hat, der Bijan Moini, die haben schon einiges getan, haben schon die Presse informiert. Es gab auch eine kleine Demonstration vor Beginn der mündlichen Verhandlung. Da waren einige UnterstützerInnen vor dem Gericht und haben ja nochmal Schilder hochgehalten für die Freiheitsrechte und für eine Reform des BKA gesetzt. Es gab auch einen kleinen Beitrag, ich glaube im ZDF oder in ARD oder in beiden. Aber es hat damals tatsächlich keine große Aufmerksamkeit erregt. Das hängt immer auch damit zusammen, welche anderen politischen Themen an dem jeweiligen Tag relevant sind, ob die Nachrichten das aufnehmen. Also in den Morgenmagazin, Mittagsmagazin gab es schon auch immer einen kleinen Einspieler zu dem Thema, aber es ist nicht so groß aufgenommen worden, das ist richtig. Und das ist tatsächlich jetzt dann alles geballt gekommen nach dem Urteil. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, aber ich kenne mich damit einfach auch nicht so aus, ob das jetzt normal ist oder nicht. Ja. Ja, aber zum Ablauf nochmal, genau. Also es war die mündliche Verhandlung, die festgesetzt wurde, und das ist eben dann wohl schon so ein Zeichen, dass das Bundesverfassungsgericht Zweifel hat oder zumindest Bedenken hat und nochmal nachfragen möchte. Insofern war das schon mal ein positives Signal, wie mir eben auch von den Anwältinnen mitgeteilt worden ist, dass das Bundesverfassungsgericht da das nicht sofort abschmettert, sondern wirklich genauer nachfragen möchte. Also schon mal generell positiv. Es kamen dann auch in erster Linie Nachfragen in Richtung Regierung, in Richtung BKA, weniger eben jetzt an meinen Anwalt und an Beschwerdeführer gerichtet. Ich selbst habe da gar nichts gesagt vor Gericht, also auch das ist was komplett Interessantes. Ich wurde zwar als Erste genannt, als Beschwerdeführerin, da darfst du dann auch aufstehen. Alle genannten Personen, die geladen worden sind, stehen dann kurz auf, werden begrüßt. Also das ist eben der formelle Ablauf bei jedem Gericht. Vor Gericht sind erschienen etc. Wurde als Erste genannt, eben wie gesagt, habe aber tatsächlich nichts gesagt, was auch besser ist, weil die anderen kannten sich da wesentlich besser aus. Ja, und am Ende wurde festgestellt, dass das Bundesverfassungsgericht sich eben beraten wird und dass ein Urteil in 3 Monaten zu erwarten ist. Aus den 3 Monaten sind dann 9 geworden. Okay, gut.
Waren ihr 5? Hattet ihr jeweils ein anderes Thema sozusagen als Beschwerde?
Es waren im Großen und Ganzen 2 große Komplexe, die Beschwerde beinhaltet hatte. Die erste Beschwerde wurde von 2 Rechtsanwältinnen abgedeckt. Da ging es um die Überwachung von Kontaktpersonen mit Maßnahmen zum Zweck der Datenerhebung, also konkret eben auch, wenn jemand verdächtig ist, eine Tat zu begehen, ob dann die Anwältinnen auch telefonisch oder elektronisch überwacht werden können. Mhm. Und auch da hat das Gericht gesagt, muss nachgebessert werden. Auch da sind die Eingriffe nicht so, wie das BKA-Gesetz das jetzt offen hält. Und der zweite Teil ging dann eben in Bezug auf die Datenbanken. Beschwerdeführer waren neben mir noch ein weiterer Fußballfan und ein politischer Aktivist.
Okay. Wie ich das verstanden habe, geht es um zwei, oder für mich hat sich es dargestellt wie so zweierlei Grundthemen bei dir. Das eine ist die Speicherung als solches. Und die Tatsache, wann so eine Speicherung gelöscht wird. Diese 2 Fakten waren scheinbar oder sind scheinbar nicht ausreichend genug geklärt, dass man, ja, oder die Grenzen sind da nicht deutlich genug, keine Ahnung, wie ich es formulieren soll, aber ich denke, jeder versteht, was ich meine. Ist das so richtig zusammengefasst?
Ja, im Grunde genommen, genau, geht es wirklich um den gesamten Vorgang der Datenspeicherung, Aufnahme, Bevorratung, Zugriff, Dauer der Daten, der Klage wurde nicht in allen, der Beschwerde wurde nicht in allen Punkten Recht gegeben, aber wirklich dieser ganze Vorgang ist einfach zu inkonsistent, zu ungenau, lässt viel zu viel Spielräume übrig, das wurde alles bemängelt, ja. Recht gegeben wurde tatsächlich dann in den zwei Punkten. Das eine ist Dauer der Speicherung, dass das genauer definiert und begrenzt werden muss. Und der zweite ist eben der, dass der Zweck ganz klar definiert sein muss. Und das betrifft dann insbesondere den von dir vorhin auch schon zitierten Paragraphen 18 des BKA-Gesetzes, Absatz 1, Punkt 2, die Beschuldigten. Super, gell?
Ja,
Also
dein Kopf.
die Verfassungsrichter da reden und da hin und her geredet und ich muss immer blättern, so was geht's da jetzt, was gibt's da, welcher Punkt ist das, um Gottes Willen. Aber es geht dann eben darum, dass eben Daten verarbeitet werden können. So Paragraph 18 sagt eben erstens von Verurteilten, okay, zweitens Beschuldigten, drittens Personen, die einer Straftat verdächtig sind und viertens Personen, bei denen Anlass besteht, weil tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass in naher Zukunft Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen werden könnten. Also es sind vier Personengruppen. Speziell hat sich die Beschwerde auf die Personengruppe 2 der Beschuldigten bezogen, zu denen ich auch gezählt habe, weil ich auch mal beschuldigt worden bin, eine Straftat zu begangen. Und wir alle wissen, ich meine, das kann sehr schnell mal passieren. Dann wird ein Verfahren eingestellt, aber du bleibst für die Zeit deines Lebens beschuldigt in einem Strafverfahren. Ja? Auch wenn es dann eingestellt wird, weil da sich keine Anhaltspunkte ergeben haben oder dergleichen. Du wirst ja nicht freigesprochen, ja, wenn ein Verfahren eingestellt wird. Das ist so ein kleiner Mangel, so dass du nicht nachweisen kannst, dass du nichts gemacht hast, wenn das Verfahren eingestellt worden ist, ja, kann ich nie sagen, ja, ich habe nichts getan, das hat eine Behörde festgestellt, nee, ja, und darum geht es, um diese Beschuldigtengruppe. Nur weil jemand mal beschuldigt war, gibt es nicht noch lange nicht das Recht dazu, Daten von Personen zu speichern.
Was die Frage aufwirft, du wusstest oder du weißt, dass du in dieser Datei in Bayern drinne stehst. Hast du irgendeine Information irgendwann zu irgendeiner Zeit mal erhalten, dass du gelöscht wurdest, oder musstest du davon ausgehen, dass du bis Tag X immer noch da drinne stehst?
Nein, eine aktive Meldung habe ich nicht bekommen, dass ich gelöscht wurde. Ich habe auch nicht nachgefragt. Könnte ich machen? Puh, ich gehe jetzt davon aus, dass ich jetzt gelöscht wurde oder gelöscht werde im Zuge dieses Gerichtsurteils, weil das einfach zwangsläufig so sein muss. Aber das ist auch so ein Manko. Es ist nicht vorgesehen, dass jemand proaktiv darüber informiert wird, dass Daten von ihm oder ihr in einer Datenbank sind. Das ist tatsächlich auch so ein Mangel, der kritisiert wird. Und es wäre vielleicht was, eben dann nochmal vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt eine Beschwerde einzureichen, diese Information darüber, welche Daten wo gespeichert sind.
Ich hätte dafür noch ein bisschen trockenen Text für euch, nämlich die Speicherung einfach so entspricht nicht dem Sinn und Zweck des BKAG. Sie kann nur zweckgebunden zur Prävention weiterer Straftaten oder sonstiger Gefahren erfolgen. Deshalb muss es auch eine Speicherschwelle geben. Der Gesetzgeber muss festlegen, unter welchen konkreten Voraussetzungen davon ausgegangen werden darf, dass die Daten in Zukunft weiter zu einem präventiven Zweck gebraucht werden. Dafür muss eine hinreichende Wahrscheinlichkeit bestehen, dass die Person in Zusammenhang mit der Strafverfolgungsvorsorge und Gefahrenabwehr erneut auffällig werden. Dafür reicht die einmalige Betroffenheit durch ein Ermittlungsverfahren nicht aus. Präventiver Zweck ist Vorbeuge, ne?
Ganz genau.
Aber wer legt das fest und wer kontrolliert das? Wurde das auch angekreidet sozusagen, dass das irgendwie festgeschrieben werden muss?
Also diese Zweckgebundenheit war ein wichtiges Thema, eben auch in der Urteilsverkündung. Das wurde immer wieder thematisiert oder angeführt von den RichterInnen. Genau, ein Zweck muss ganz klar sein und das ist auch eben dann in Zukunft vorgeschrieben, wenn Daten über eine Person gespeichert werden, muss angegeben werden, zu welchem Zweck, welcher Anlass ist, also wer präventiv. Wie gibt eine Person Anlass dazu, dass auszugehen ist, dass da eine Straftat begangen werden könnte? Und das ist einfach nochmal eine Schwelle, diese Speicherschwelle, dieses wunderbare Wort, das ich da auch das erste Mal gehört habe. Finde ich aber ganz wichtig tatsächlich. Es können nicht nur Daten einfach so gespeichert werden, weil ich da mit Menschen gesehen wurde, die im gewaltbereiten Umfeld zuzuordnen sind, sondern warum ist konkret von mir eine Gefahr auszugehen oder eine Straftat zu erwarten? Und ich denke, das ist nochmal eine Hürde auch für die Personen, die da ermitteln, sich Gedanken zu machen, ob das wirklich richtig ist oder nicht. Und wenn eben dieser Zusatz dann fehlt, warum gespeichert wird, dann ist eine Speicherung nicht erlaubt. Genau, richtig. Und klar, wann ist von der Straftat auszugehen, dann müssen einfach Belege vorgeführt werden, weil gehört worden ist, wird der folgende schriftlich vorliegt, die Person hat angekündigt, sie wird eine Straftat begehen, Punkt. Ja, oder dergleichen. Ja, aber genau, also Details wurde nicht eingegangen.
Wie diese Urteilsverkündung kam und dann in sozialen Netzwerken so die Nachricht sich verbreitete, wirkte das so, als wäre dieser Datei Gewalttätersport mehr oder weniger dann jetzt auch irgendwie abgeschafft, also obsolet, und der Gesetzgeber darf sich was Neues einfallen lassen. Ganz so ist es ja letzten Endes nicht. Wie ist denn dein Eindruck dessen, wie weit würdest du das als einen Erfolg bezeichnen? Und genau, ja, wie würdest du das einschätzen, diese Geschichte? Also wie gesagt, obsolet wird sie ja eh nicht sein.
Nein, eben davon kann gar nicht die Rede sein. Und das hat mich auch ein bisschen überrascht, dass das dann so von manchen Seiten kolportiert worden ist. Nein, es geht tatsächlich wirklich um den Abgleich mit der Verfassung. Und das ist auch mein Punkt gewesen zu klagen, weil ich einfach für mich selber schon immer das Gefühl hatte, das ist doch nicht in Ordnung. Das kann doch nicht sein, dass über mich Daten gespeichert werden. Und eben, also dann nicht nur über mich, weil eben, dann gibt es ja noch ganz andere Personen und sehr viele Betroffene, über die Daten gespeichert werden, von denen nicht klar ist, wer sie abrufen kann, wie lange sie gespeichert werden. Und darum ging es mir auch. Also es ging mir tatsächlich, also mir persönlich ging es eben auch wirklich darum, ist das verfassungskonform? Darf das wirklich so sein? Und da wurde eben das Urteil entsprechend gesprochen. Mir ging es jetzt auch nicht explizit um die Datei Gewalttäter Sport, das muss ich einfach auch sagen. Auch wenn natürlich die Datei Gewalttäter Sport, ja, ich habe es auch im Deutschlandfunk gesagt, also dieser Name allein ist schon total grotesk und die auch hinterfragt werden muss. Und das ist ganz wichtig, dass das nochmal thematisiert wird. Und ich habe jetzt heute irgendwie in einem Artikel gelesen, dass da gleich gesagt wurde, nee, bleibt alles und die Datei ist sowieso gesäubert und aufgeräumt und alles ist super und das ist alles in Übereinstimmung mit dem Urteil. Naja, ob dem wirklich so ist, glaube ich jetzt nicht. Aber wichtig ist einfach, dass da keine Personen drin lagen, die da drin landen, die, wie ich, vielleicht mal beschuldigt waren, die, wie ich, aus welchen Gründen auch immer, Kontakt hatten zu Personen, die möglicherweise Gewalttaten begangen haben oder begehen könnten. Ich hatte diesen Kontakt allein schon deshalb, weil ich im sozialpädagogischen FEM-Projekt gearbeitet habe. Natürlich hatte ich da zwangsläufig allein aufgrund meiner Arbeit Kontakt zu diesen Personen. Also das darf nicht alleine ausreichend sein. Oder weil, wie eben der andere Beschwerdeführer, er in einem Bus in einem Fußballspiel gesessen ist und eine Person aus dem Bus hat womöglich mal mit einem Eddingstift irgendwie was hingekritzelt und schon landet der ganze Bus oder die Daten aller Personen, die in dem Bus sitzen, für 2 Jahre in der Datei. Das kann einfach nicht sein. Solche Sachen müssen geschlossen werden. Das ist eben das Wichtige. Ganz klare Richtlinien, eine Transparenz muss eben daher und eben auch, ja, wie lange die gespeichert werden. Ja.
Weil ich nehme mal an, du hast netzpolitik.org heute gelesen. Kann das sein?
Das kann gut sein, ja.
Wo das drinne steht mit, das muss alles so bleiben, wie es ist, so gefühlt, weil alles passt schon soweit. Zumindest ist da das Update drinne. Das lese ich euch aber gleich.
Ja,
noch.
Genau, das Update, ganz genau.
Das lese ich euch dann gleich noch vor. Vorher habe ich noch eine andere Frage, die mir entfallen ist vorhin. Nämlich, als du von dieser mündlichen Anhörung gesprochen hast und diese ganzen BKA-Mitarbeiter, Polizisten, Sachverständige, was auch immer, Staatsanwaltschaft, keine Ahnung, was da so alles zugegen ist, gesprochen haben. Hattest du das Gefühl, dass die wirklich den Eindruck erweckt haben, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, ganz, ganz dringend, weil unbedingt, weil es ist wirklich gefährlich sonst, was da draußen passiert. Also hattest du das Gefühl, dass du da eine Welt siehst, die wir so als Fußballfans nicht kennen, die uns völlig fremd ist, diese Einstellung, die man da hören musste, hören konnte?
im Grunde genommen ging es von der Seite, sei es jetzt Innenministerin Nancy Faeser oder auch BKA, die reden dann in der Argumentation geht es dann hauptsächlich dann um Terrorabwehr. Und ja, gerade in der heutigen Zeit und Gefahr von Terrorismus und da müssen wir doch und überhaupt, und das ist ja auch der Tenor in den Medien, der so immer rüberkommt, eben stärkere Sicherheitsregeln, mehr Überwachung und dann ja kann viel verhindert werden. Also so ist dann, also auf solchen Fälle zieht dann immer die Argumentation von der Seite ab. Da geht es dann eben nicht um Fußballfans im Kleinen oder so, sondern eben, da wird dann eben da werden dann diese großen, schwierigen Vorfälle geschildert und die Bevölkerung, die geschützt werden muss. Und natürlich, das hat das Bundesverfassung auch festgestellt, das ist immer der Grad, der zu festzulegen ist, auf der einen Seite die Freiheitsrechte der einzelnen Person, auf der anderen Seite der Schutz der Bevölkerung. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Natürlich, das muss man abwägen. Was ist jetzt wichtiger oder wo kann da die Linie gezogen werden? Eben dieser schöne Spruch, die Freiheit des einen hört dort auf, wo die Freiheit des anderen beginnt, im Grunde genommen, ja. Wenn zu viele Freiheitsrechte da sind, wenn gar nichts gespeichert wird, dann eben, vielleicht ist dann die Bevölkerung nicht genug geschützt. Auf der anderen Seite, wenn es zu stark überwacht wird, alles, dann geht es in die Freiheitsrechte. Und wo ist die Linie, die Grenze, die gezogen werden muss? Und das wird eben dann durch die Verfassung bestimmt und das Bundesverfassungsgericht hat das dann entsprechend gezogen oder legt es dann fest. Ja.
Warst du bei der Urteilsverkündung auch anwesend?
Ja, war ich auch da.
Ich nehme mal an, das ist dann auch, wie man das so aus der Realität oder aus dem Fernsehen kennt. Alle sind ruhig, alle hören zu und am Schluss jubelt man oder ist traurig. Wie war das bei der Urteilsverlesung? Gab es da schon zwischendurch Emotionen oder war es dann wirklich erst alles so nach dem Ende, nachdem die Richter durch waren mit der Urteilsverkündung?
Na, da gibt es überhaupt keine Emotionen in dem Gericht. Also nein, so kam es mir so ein bisschen vor. Das ist ein relativ steriler Ort tatsächlich. Und das ist dann nicht so, wie dann eben gejubelt. Nee, tatsächlich ist es ein relativ ruhiger und auch ja andächtiger Ort. Also für mich hat das schon auch was Besonderes tatsächlich. Die eben, wenn dann der Welt seine Bundesadler, der so ein bisschen gerupft aussieht, zwar aber da ist und dieses ganze Setting, das ist schon was, das hat schon was Bedeutendes auch. Und also es ist so, dass da eben dann während der Verhandlung oder auch der Urteilsverkündung dürfen ja keine Fotoaufnahmen gemacht werden, keine Presse, keine Handys müssen ausgeschaltet sein, wie es ja in der Regel bei allen Gerichtsveranstaltungen ist, wobei es da nochmal ein bisschen strenger ist, dass sogar AnwältInnen ihre Notebooks nicht benutzen dürfen. Aber da ist es dann wirklich sehr still. Alle Personen im Saal sitzen da und lesen den Schriftsatz, der ausgeteilt worden ist, was dann im Großen und Ganzen auch zu 90% von dem Vorsitzenden und der Schriftführerin vorgelesen worden ist. Das hat dann so 1,5 Stunden gedauert. Es wurde also wirklich alles vorgelesen. Ja, und dann ist Ende. Und dann erhebt man sich und dann kamen alle Kameras, also gefühlt alle Kameras, die im Raum waren, auf mich zu. Und ja, und dann musste ich irgendwas sagen und wusste gar nicht genau was und hatte mir vorher schon gedacht, was sage ich jetzt Schlaues? Genau, ja, aber eben, wir haben uns dann schon gefreut, aber ja, jetzt nicht so laut, dass wir hochgehüpft sind oder dergleichen, ja.
Okay, kein Shake Hands oder so. Das Urteil ist gespickt mit konkreten Hinweisen an den Gesetzgeber in einer Übergangsfrist, die zumindest noch die laufende Bundesliga-Saison einschließt, bis Juli 2025. Das ist das konkrete Datum. Bis dahin aus Sicht der Regierung sollte bis dahin eine Änderung stattgefunden haben, damit dieses Gesetz weiterhin in Kraft bleibt. Richtig formuliert?
So habe ich es auch verstanden, genau. Okay. Dann musste die Bundesregierung ein neues Gesetz verabschiedet haben oder eben das Gesetz neu verabschiedet haben.
Zu dem Artikel, den du eben erwähnt hast, benetzpolitik.org, den findet ihr selbstverständlich in den Shownotes, wie natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Da kann man lesen, zu den Auswirkungen des Urteils auf die Reform schreibt der BMI-Sprecher, die Auswertung ist noch nicht abgeschlossen, wir können uns deshalb noch nicht näher äußern. Auch aus NRW, die ja sozusagen die Hauptverwaltung haben für die CIS, für die Pflege der Datei, hat sich ebenfalls nicht dazu geäußert. Aus Bayern hört man wie immer Law and Order. Und das Update 9. Oktober ist dann, inzwischen hat das Innenministerium aus NRW geantwortet, Änderungen an der Datei seien nicht erforderlich, schreibt das Ministerium. Das Urteil betreffe Speicherung des BKA in Verbunddateien, Speicherung der Länder in Verbunddateien seien daher vom Urteil nicht direkt betroffen. Zudem erfolgen Speicherungen der Datei Gewalttäter Sport bereits jetzt nach den Maßgaben, welche das Bundesverfassungsgericht erteilt hat, schreibt ein Sprecher. Schon jetzt sei eine Negativprognose für eine Speicherung erforderlich. Du hörst, hast du alles umsonst getan.
Ja, schauen wir mal, genau. Nein, aber auch in Zukunft einfach, sagen wir, also auch wenn jetzt diese Datei, ja, wenn man dem Glauben schenken möchte, ich bin jetzt einfach mal so, dass ich glaube ja immer an das Gute der Menschen, dass das so stimmt. Aber auch in Zukunft, eben wer weiß, was andere Dateien aufkommen möchten oder dergleichen. Wir wissen es ja alles nicht, was sich da eingefallen wird. Ich finde es wichtig. Das Urteil ist wirklich sehr wichtig. Und eben dieser Begriff der Negativprognose, dass ganz klar es ist zu erwarten, dass diese Person eine Straftat erheblichen Ausmaßes begehen wird, weil, genau, das ist ganz wichtig.
Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, da bin ich bei der Recherche drüber gestolpert und dachte mir, das ist doch Quatsch. Du kannst doch nicht sagen, für die Zukunft ist vorauszusehen, dass derjenige eine Straftat begeht. Das ist ja eine Annahme. Ich meine, wir können ja, haben doch keine Glaskugel, kann doch keiner in die Zukunft schauen, was da stattfinden wird. Also
Natürlich nicht. Aber eben, das ist im Gericht gang und gäbe, dass da einfach solche Prognosen eben in den Raum gestellt werden, eben ja, aufgrund von Erfahrungswerten oder dergleichen. Und wenn jemand zum 35. Mal irgendwie bei seinem 35. Fußballspiel auffällig worden ist, dann kann man davon ausgehen, dass er beim 36. Mal vielleicht auch auffällig wird. Ja, also ich sage jetzt mal so, das ist ein einfacher Fall, gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Oder wenn jemand etwas ankündigt oder dergleichen, ja. Es gibt schon Fälle und ich finde das auch in Ordnung, dass das muss es auch geben. Also auch zum Schutz finde ich das schon wichtig. Und ich gehe jetzt nicht nur vom Fußball aus, sondern eben wirklich auch organisierte Kriminalität oder Rechtsextremismus oder dergleichen. Da ist es schon wichtig und da gibt es Erfahrungswerte und bei allem, ich vertraue immer noch ich bin immer noch der Meinung, es ist ganz wichtig, dass es eine Polizei gibt, die eine solide und wichtige Arbeit macht. Und auch dafür bin ich einfach der Meinung, ist es wichtig, dass die Datenbestände auf einem gewissen so reduziert werden, dass da keine Daten vorhanden sind. Also ich bin auch eben der Meinung, dass es nicht zielführend ist, wenn eine Datei die Daten von Millionen Personen erhalten, von denen vielleicht nur die von Tausenden relevant sein könnten jemals. Ich meine, so kann man nicht arbeiten. Und auch daher bin ich der Meinung, dass es wichtig ist, dass da Richtlinien verabschiedet werden, die konsistent sind.
Ja. Das Krasse ist ja, du hast ja vor uns vorgelesen, was bei dir in in deiner Datei drinne steht. Aber in der Datei Gewalttäter Sport, da stehen noch viel mehr Dinge drin. Da kann ja Körpergröße, Augenfarbe, deine Schuhgröße, da kann ja alles Mögliche scheinbar festgehalten werden, was man so an Daten erfassen kann über denjenigen, wenn man den sieht oder aufnimmt. Das ist schon teilweise beängstigend, ehrlich gesagt.
Ja. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Bei mir war ja bei Personenbeschreibung Nein angegeben. Eben, aber ja, und das ist dann schon tatsächlich beängstigend, ja. Also eben, wie gesagt, zum einen, wer macht sowas? Wer ruft das ab? Und diese Arbeit, das dann auch auszuwerten oder eben darauf zuzugehen, wenn ich eine Datenbank habe, 10 Personen, da sind dann, sage ich mal, 9 Personen wie ich drin, die total harmlos sind oder die halt eben, und aber 10 Personen werden dann eben begutachtet oder bei einem Spiel eben beobachtet, was weiß ich, was damit gemacht wird. Ist doch total sinnlos. Lieber nur eine aufnehmen und schon ist weniger Arbeit zu tun. Also auch im Sinne der Polizeibehörden, ja. Nein, und auch diese Eingriffe eben, was da alles gespeichert wird, das ist wirklich, ja, das sind einfach Eingriffe in die Persönlichkeit.
Mhm. Du hast für dich, also du hattest in Deutschlandfunk so ein bisschen beschrieben, welche Auswirkungen das Ganze für dich hatte, nachdem du wusstest, dass du da drin erfasst wurdest, weil wie das dann so ist, wenn man mehr Informationen hat, sieht man die Welt vielleicht auch mit anderen Augen und hinterfragt dann so einige Dinge, die auf einmal passieren. Ist das jetzt weg für dich? Also hat sich das jetzt erledigt? Wirst du jetzt wieder bei Fußball spielen, wenn Polizisten dich irgendwie von oben nach unten mustern, irgendwie wieder unvoreingenommener sozusagen sein?
Tatsächlich, also ich habe jetzt natürlich noch nicht die große Erfahrung. Das letzte Heimspiel am Samstag, das war so ja überstrahlt ein bisschen wirklich noch von dem Urteil, weil viele Menschen auch auf mich zugekommen sind und sich bedankt und geglückwünscht haben und gefreut haben. Und aber tatsächlich, es ist für mich eine Genugtuung auf eine gewisse Art. Es ist für mich eben eine Freude und ich kann es da wirklich wieder mit ein bisschen mehr erhobenen Haupt, bisschen selbstsicherer auch auftreten für mich selber, auch gegenüber PolizistInnen. Ich gehe fest davon aus, dass alle Daten über mich gelöscht wurden. Hab da einfach eine größere Zuversicht auch, ja. Ja, tatsächlich, das ist wirklich ein besseres Gefühl, als dass du, wenn du zum Fußballspiel auswärts fährst, wie wir es alle kennen, und da stehen dann schon irgendwie ein paar Autos und PolizistInnen stehen da bereit und jedes Mal die Frage für mich im Kopf, wissen die, wer ich bin, haben die vorher Fotos von durchgesehen aus dieser Datei, ja, werde ich da vielleicht anders behandelt? Es war immer so leicht im Hinterkopf, manchmal im Hinterkopf, manchmal ein bisschen weiter vorne oder dergleichen. Immer so ein gewisses Unsicherheitsgefühl, ja. Und das ist jetzt, das wird dann weg sein, ja.
Eine Frage habe ich noch, weil das würde das ja auch irgendwie, diesen Zugriff auf diese Datei, ist das auch zum Thema gemacht worden, dass man festlegen muss, wer in Zukunft welche Organe oder ja, darf der normale Polizist, der Streifenpolizist, der mal gerade irgendwie seinen Kollegen anfunkt und sagt, hier, ich habe hier den Ausweis von Person XY, guck mal bitte gerade nach im System, was es über den gibt, dass die auch da drauf, oder sprich, ist es beschränkt, dass die nicht drauf zugreifen dürfen, sondern eben nur der BKA-Beamte, oder ist da auch in Zukunft, ja, kann das eben auch der Streifenpolizist vom Stadion?
Und tatsächlich eben steht da eben auch so eine Jurist, also im Das wird jetzt nicht geändert, das war jetzt kein Punkt, der geändert werden wird, weil eben da das Gesetz eben vorgibt, dass es nur Personen sind, die dazu berechtigt sind. Das steht das schon im Gesetz drinnen, das ist wohl ausreichend. Ja, was jetzt da tatsächlich eben ist, welche Berechtigung, hängt natürlich auch vom Zweck der Speicherung ab, wobei wir wieder bei der Speicherschwelle sind eben auch, ja, eben, das ist immer so eine ganz, ganz kritische Frage eben, ja. Welcher Zweck angegeben ist, eben hängt dann auch damit ab, wie das weiterverarbeitet wird.
Ja. Also das eine bedingt sozusagen das andere.
Genau, also sage ich jetzt mal, so habe ich es zumindest verstanden. Ne?
Wir halten fest, die Datei Gewalttäter Sport wird auch in Zukunft relevant bleiben. Man muss davon ausgehen, dass die Politik das Gesetz entsprechend anpassen wird und vermutlich so, dass wir uns am Schluss fragen, ob sie das Urteil ordentlich umsetzen. Wäre die Frage, gibt es irgendeinen Weg, wie man das kontrollieren, also kontrollieren ist vielleicht auch das falsche Wort, aber wie man das vielleicht ein bisschen mitverfolgen kann, was da geschieht, jetzt mal abgesehen der Medien, auf die man sich ja dann verlassen muss, dass sie das halt melden oder ja darüber berichten, aber gibt es zum Beispiel bei der GFF irgendwie die Möglichkeit, einen Blog oder irgendwas, dass man das so ein bisschen mitverfolgen kann, wenn aus der Politik irgendwelche Signale kommen, dass da rumgeschraubt wird an dem Gesetz?
Bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich kann mir schon vorstellen, dass die GFF da eine Pressemitteilung rausgeht, sobald das Gesetz verabschiedet ist. Aber ich denke, das kriegen wir dann über die normalen Medien auch mit. Da müssen wir einfach als, sage ich mal, wie man beim Sozialkundelehrer immer sagt, mündige BürgerInnen selber auch dahinter sein. Ich denke auch, was immer auch ein guter Weg ist oder der Weg ist, wenn man wissen möchte, was läuft da im Land, wie ist der aktuelle Stand, wird das auch umgesetzt, ist immer der Weg auch über die Parlamente bei den zuständigen Mitgliedern des Landtags nachzufragen, so eine kleine Anfrage im Bayerischen Landtag stellen, wird das auch so umgesetzt oder in NRW eben geht man eben auf die entsprechenden Parteien zu, die da das durchaus kritisch auch beäugen, dass man das da einfach nochmal eine Anfrage gestellt wird, wie sieht's da aus? Ja, diese Anfragen sind eben im Grunde genommen der genaue Weg oder der beste Weg, um herauszufinden, wie da der Status ist. Ansonsten ist das häufig natürlich schwierig, weil nicht jeder da Zugriff dazu hatte.
Na, ich gehe davon aus, die Fanhilfen werden sich schon was einfallen lassen, wie man das dann nachher
testet.
Oder genau,
ganz genau. Die Fanhilfen sind da natürlich, stimmt, da hast du natürlich recht, dass du nicht sagen, die sind da auch natürlich gut dran und mit dabei.
So, Stefanie, haben wir was vergessen? Gibt's was, worüber wir unbedingt, irgendein Punkt, den wir da vielleicht vergessen haben, über den wir noch sprechen sollten?
Puh, ja, das war jetzt sehr umfangreich und auch sehr ins Detail. Sind wir da schon auch gegangen, gell? Also nee, aber was wirklich ist, wo man sagen muss, die Fanhilfen, die FananwältInnen, das ist wirklich auch eine tolle Sache, diese überregionale Zusammenarbeit. Eben auch dieses Bild von den Fußballfans mal so ein bisschen immer mal wieder aufzubessern, weil es ja tatsächlich immer noch dieses Bild herrscht, dass Fußballfans ihre eigenen Gesetze haben und sich an nichts halten. Und da muss man einfach auch gemeinsam dran arbeiten, dass das realistischer gestaltet wird, ja. Nee, und da auch eben, also ich möchte nochmal Danke sagen an die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die das toll macht, die wirklich sehr viele Verfassungsbeschwerden eingereicht hat. Das war, glaube ich, jetzt der 7. Sieg vom Bundesverfassungsgericht. Aber auf der anderen Seite, ohne schlaue Anwältinnen kommst du da halt auch nicht weit, muss man auch sagen. Ja, das sind halt wirklich Leute, die sich damit befassen. Wer bezahlt es dann? Also es ist dann dieser Weg, wie du es am Anfang auch gesagt hast. Da müsste man mal vor das Bundesverfassungsgericht. Ja, super. Mache ich mal. Kann ich nicht machen ohne entsprechende Unterstützung, was natürlich auch Geld kostet und wo man sich dann zusammentun muss. Insofern sind diese Vereinigungen, eben Fanhilfen und dergleichen ganz, ganz wichtig.
Genau. Ihr findet die Seite des GFF natürlich auch in den Shownotes. Sei ich auch unbedingt empfohlen, da mal drüber zu schauen, denn das ist ein Verein, den kann man dann auch natürlich entsprechend unterstützen. Von daher schaut mal in die Shownotes, das kann sich durchaus lohnen, denn da findet ihr noch den einen oder anderen Link mehr, wo ihr noch ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen könnt, wenn euch danach ist. Ich begrüße noch ganz herzlich Sven Klinder in der UnterstützerInnen-Community sozusagen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wenn auch ihr den Podcast unterstützen möchtet, findet ihr auf fußballfrequenz.de alle Informationen und Möglichkeiten dazu. Ansonsten möchte ich mich mal ganz herzlich bei Düsselbilly bedanken für die wunderschönen Kommentare, die er immer auf Spotify schreibt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es ist jedes Mal ein Riesenfest, das zu lesen, weil motiviert macht Lust und ja, macht einfach Spaß, das zu lesen. Also, wenn auch ihr mir Spaß bereiten wollt, dann kommentiert doch einfach irgendwo auf irgendeiner Plattform zu diesem Podcast, was euch da so eingefällt. Dann werde ich nächste Woche auf der Podcasting-Konferenz, auf der Subscribe-Konferenz sein in Berlin. Das wird eine ziemlich stressige Veranstaltung, weil die Pläne oder die Tage sind gut gefüllt mit Veranstaltungen auf so Vorträgen, Workshops etc. pp. Auf dieser Veranstaltung. Das ist das zweite Mal, dass ich hinfahren werde. Und ich kann mich auch an dieser Stelle dann wieder nur bei den UnterstützerInnen bedanken, denn die machen es möglich, dass ich dorthin fahren kann. Und vielleicht mit ein bisschen mehr Wissen dem einen oder anderen Tool oder dem einen oder anderen Hack wieder zurückkomme. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und jetzt verabschiede ich mich. Wünsche euch ein schönes Wochenende, also den UnterstützerInnen ein schönes Wochenende, denn die haben die Folge dann schon vor sich liegen. Allen anderen dann einen guten Start in die Woche. Bis dahin, wir hören uns. Ciao.